Liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße alle, die bereits wieder nüchtern sind nach Polen. Ja. Die Page dieser Woche ist Kitty Saar. Und ausnahmsweise möchte ich den Schwerpunkt von Kitty Saar auf einen anderen Text, also von der Tora auf einen anderen Text verlagern, den wir selbstverständlich deshalb lernen werden, weil er mit Kitty Saar zu vergleichen ist. Und ich spreche vom 19. Kapitel des ersten Buch Könige. Melachim Aleph, Perek Yud Tet. Vor, dass wir aufschlagen, also ihr dürft schon aufschlagen, aber ich meine, ich erzähle mal, was dort los ist. Ist es eine Geschichte, die sich auf Eliyahu bezieht. Es ist eigentlich Anfang vom Ende der Karriere, der prophetischen Karriere von Eliyahu. Eliyahu hat gerade seinen größten Erfolg in seiner Karriere gehabt oder wenigstens den sichtbarsten Auftritt. Und das war diese Auseinandersetzung auf dem Karmelgebirge, dem Karmelberg. Worum geht es? Der König Israels, wir sind in der Zeit, wo das Königreich Israel in zwei gespaltet wurde, das ist schon eine Weile hinter uns. Es gibt ein Königreich Juda im Süden, das Juda und Benjamin einschließt, mit großem Fragezeichen, was ist mit Shimon, anders mal. Und eigentlich soll Shimon auch dort sein. Und dann haben wir alle andere Stämme, die unter dem nördlichen Königreich Israels leben. Der König ist einer der erfolgreichsten Könige des nördlichen Königreichs Israels, nämlich Achav. Und Achav aber war einerseits ein sehr erfolgreicher König, also außenpolitisch. Andererseits gab es in seiner Zeit eine Steigerung der götzendienerischen Einflüsse in Israel. Auf einem Niveau, das bis dann noch nicht gekannt war. Also nicht einmal im Norden, wo die immer schon weniger fromm waren, hat man sowas nicht gekannt. Der Achav hat eine Frau geheiratet, die passenderweise den gleichen Namen, den Ursprungsnamen trug von einer Königin, die viele, viele Jahrhunderte später auch viel Ärger gemacht hat. Ja, sie hieß Isabel, also Isabella. Die eine war mit dem Ferdinand verheiratet und die andere mit dem Achav. Und dazwischen trennen das zwei Jahrtausende. Mehr als zwei Jahrtausende. Und jedenfalls, Isabel ist eigentlich aus dem heutigen Libanon, nicht von Israel, also sie ist nicht jüdischen Ursprungs. Und sie bringt mit ihr den Götzendienst, mit dem sie aufwuchs. Wie wir das aus verschiedenen Stellen im Tanach kennen, gab es eine Neigung zum Götzendienst durch die gesamte Periode der ersten Siedlung in Israel, also durch die Zeit von Shoftim und des ersten Bet HaMikdash, diese ganze Zeit von kurz nach dem ersten Einzug ins Heilige Land, wie viele Jahrzehnte danach, da kann man streiten, bis einschließlich der Zerstörung des Bet HaMikdash. Aber, wie wir aus sogar archäologischen Gegenständen lernen und das erst vom Tanach klar haben, heißt es nicht, dass die Juden, die, um richtig genauer zu sein, die Israeliten, weil die Juden sind ja nur die von Shevet Yehuda ursprünglich, bis das ein Sammelwort wird, die Juden haben nicht, also es gibt verschiedene Stufen von Götzendienst, sagen wir mal so. Es gibt, in Extremis ist Götzendienst, also die völlig ausgeprägte Form des Götzendienstes, ist ein Polytheismus. Und der Polytheismus kann im schlimmsten Fall sogar beinhalten, naja, es gibt ja so viele Götter, warum muss ich den Gott Israel hier anbeten? Mir gefällt der Jupiter, Mars, Hermes, Zeus oder was weiß ich, ja? Das ist sowohl eine Irre sind Fehler im Glauben, Polytheismus, als auch eine Verletzung der Loyalität gegen Gott. Das ist eine totale Zerstörung aller Werten. Das Problem dabei ist noch viel schlimmer, weil im Polytheismus es eigentlich keine ethische Dimension gibt. Wenn es darum geht, das sieht man sehr klar, wenn man Homer zum Beispiel liest. Wenn es viele Götter gibt, dann ist es wichtig im Leben, einige Götter hinter sich zu schaden. Durch dem, dass man ein paar Opfer bringt, ja, dann sind diese Götter zufrieden. Sie können dann verteidigen, wenn ich einen anderen Gott irgendwie kränke. Also da gibt es in den griechischen Tragödien gibt es ganz viele Beispiele davon. Das ist eine totale Zerstörung, Verwerfung aller jüdischen Werten. Sowohl religiöse als ethische. An der anderen Extreme haben wir Menschen, die monotheistisch sind, die an Gott glauben, die allerdings götzendienerische Konzepte hineinfließen lassen in ihren Gottesdienst. Dazu betrachtet die Tora auch die Art des Götzendienstes als unter dem Nenner des Götzendienstes verboten zu sein, auch wenn man damit Gott dient. Man spricht in der wissenschaftlichen Sprache auch manchmal, das ist nicht genau das Gleiche, aber es gibt das Begriff Monolatrie. Monolatrie ist eigentlich den Dienst des einen Gottes, und jetzt kann man darüber streiten, was genau hier schiefläuft. Hauptsächlich, man versteht Gott eher in götzendienerischen, mit götzendienerischen Begriffen. Nach einer Meinung ist ein sehr jüdischer Beispiel davon in unserer Parascha. Und ich werde das jetzt nur sehr, sehr kurz erwähnen, weil das Thema für uns ein anderes Thema ist. Aber die ganze Sünde mit dem goldenen Kalb war möglicherweise, also nach Rabbiner Hirsch war das klassische ägyptische Götzendienst. Nach Ramban war das ein typisch jüdischer Götzendienst. Das meine ich mit typisch jüdisch. Der goldene Kalb war nicht als Ersatz für Gott gemeint. Ja? Die Menschen sagten, Kiseh Moshe Ha'ish, denn dieser Mann Moshe, Lo Yadanu Mehayelo, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist, deshalb brauchen wir einen Ersatz. Sie suchen, Moshe war für die eine Art Halbgott. So haben sie verstanden. Ja? Wie Ibn Ezra das so schön sagt, wesentlich schwerer als die Juden aus Ägypten zu führen, war Ägypten aus den Juden herauszuziehen. Ja? Sie haben noch diese alte Vorstellungen. Und ja, Moshe ist der, der mit Gott spricht. Also er ist ein Halbgott. Und den müssen wir jetzt ersetzen. Wie ersetzen sie ihn? Sagt Ramban eigentlich, sie versuchen einen bestimmten Engel nachzubauen. Mit dem wollen sie Gott nach unten rufen. Und das ist an sich nicht Polytheismus, sondern es ist eine götzendienerische Art, eine Art Monolatrie, den Monotheismus zu leben. Ja, es gibt nur einen Gott und er ist allmächtig, aber ich muss ihn ja irgendwie beherrschen, ich muss ihn ja irgendwie rufen können, wenn ich ihn brauche. Und dafür suche ich gewisse Werkzeuge, damit ist der Erfolg gesichert. Und das ist zwar nicht eine Zerstörung der Gedanke des Monotheismus, also nicht eine totale Zerstörung oder Verwerfung dieses Konzeptes, aber es untergräbt schon zum Beispiel den ethischen Monotheismus. Denn Gott will unsere Gebete zwar hören, wenn wir zu ihm beten, wenn wir das mit der richtigen Einstellung tun, und wir sollen auch verstehen, dass unsere Taten Konsequenzen haben und wir deshalb uns nach einem bestimmten Muster zu benehmen haben. Wenn ich aber Gott manipulieren kann, dann brauche ich das alles nicht. Das heißt, eigentlich ist das schon eine Form von Götzendienst, und das ist dann die Geschichte in der Parasha mit dem goldenen Kalb, wie Ramban das sieht. Man muss noch viel mehr, also es ist ein langes Shiur mit vielen wunderschönen Dingen. Ich habe das mal im Stadttempel eigentlich im Rahmen dieser Shiur-Reihe ausgelegt. Aber das ist auch eine Form von Götzendienst, und dazwischen kann man verschiedene andere Formen haben. Und eine der Formen scheint die Form im neuerlichen Königreich Israel zur Zeit von Eliyahu gewesen zu sein, nämlich Na, Gott ist der Allmächtige, aber manchmal ist Gott so streng mit uns. Und dann ist es gut, so ein paar mächtigen Göttern nebenan zu haben, die zwar nicht so viel können wie Gott, aber wenn Gott keinen Regen senden will, naja, der Baal, der knanitische Sturmgott nebenan, so als Versicherungspolis zu haben, scheint so irgendwie gut zu funktionieren. Das ist die Gedanke, die sie bei sich haben. Und so finden wir, dass sie weigern, Gott zu verlassen, aber sehen da in keinen Widerspruch, dass sie gleichzeitig auch Götzen dienen. Und am schönsten sieht man das, wenn Eliyahu verlangt, dass alle Propheten des Baals zusammengebracht werden, sie werden ein Duell machen, und zwar nicht direkt gegeneinander, sondern jeder soll zu seinem Gott beten und ein Opfer bringen und mal schauen, wessen Gebet und Opfer geantwortet wird. Und so wird man sehen können, wer der richtige Gott ist. Das heißt, wohl zu verstehen, hier heißt es, nur einer von den beiden kann es sein. Und er spricht das Volk an und sagt, Ad matai atem poschim al shnei ha'seipim, bis wann springt ihr auf den zwei Türschwellen? Im Hashem hu Elokim, wenn der Ewige, der Gott allmächtig ist, lechu acharav, folgt ihn. Wie im Habal und ob der Baal, also Eliyahu ist nicht bereit zu sagen, wenn Baal der Gott allmächtig ist, das sagt er nicht, aber wenn der Baal, lechu acharav, folgt ihn, wählt doch. Und was ist die Antwort des Volkes? Es gibt keine Antwort. Die schweigen einfach. Die wollen eigentlich nicht wählen. Und dann kommt es zu diesem großen Showdown und die Baal-Leute kriegen eine Mehrheit des Tages und sie schaffen gar nichts. Und sie kasteien sich und sie tun, was sie können. Also die eine Bedingung ist, man darf kein Feuer anzünden. Ja? Man kann Holz bringen, man kann Dinge in Opfer bringen, man kann beten, man kann schreien, man kann singen, man kann tanzen, aber nur kein Feuer anzünden, der Gott muss das tun. Und dann kommt Eliyahu und er baut einen Altar, tut einen Graben rundum, einen Graben, füllt es mit Wasser und überschüttet alles mit Wasser, dass gar nichts brennen kann. Und dann spricht er ein kurzes Gebet und vom Himmel kommt ein Feuer und alles wird verzehrt, vom Opfer bis zum Wasser und Graben und Altar und so weiter. Und die Menschen sagen dann alle Hashem Hu Elokim, diesen Satz, den wir zu Yom Kippur dann 7-mal sprechen. Im Tanach ist er 2-mal Hashem Hu Elokim, Hashem Hu Elokim. Also alle gestehen, dass Gott der Ewige ist. Und aber was ändert sich dann eigentlich? Bitter wenig. Und Eliyahu ist sehr enttäuscht. Und das ist, was wir jetzt sehen werden. Eliyahu ist enttäuscht. Und deshalb... er sagt da, als die, wie heißt das, seine Schemula kam schon mal Kim, dann sagt er, ja, man soll die, Ding, wie heißt das, die Propheten des Baals fassen und man soll sie umbringen. Und dann sagt er, jetzt wird Regen kommen, ja, jetzt kommt der Regen. Und es kommt tatsächlich Regen. Und wie der große Regen kommt, Vayad Hashem, wir sind jetzt am Anfang des 19. Kapitels, des ersten Buch Könige, Vayad Hashem, und die Hand des ewigen Haitael Eliyahu war zu Eliyahu, Vayishenes Motnav, Vayaratz Lifnei Achav Ad Boachai Israela. Ihm gelang es, er hat dann seine Lishenes et Motnaim, wer weiß, was das ist, dafür muss man sich kleiden, wie damals, die Menschen gingen ja mit Röcke. Und wie läuft man mit einem Rock?
Unpraktisch.
Ja, das ist sehr praktisch. Nicht ganz, fast. Sie haben die Bewegung fast. Man hat es angebunden, man konnte so ziehen, dass man daraus eine Art Culotte gemacht hat. Okay. Ja, so eine breite Art kurze Hosen. Und das ist Vayishenes Motnav. Und damit konnte man laufen oder Krieg führen oder was weiß ich. Und das heißt, das war polyvalent. Und das tut er. Und er läuft vor dem König Achav kommt Richtung von Israel. Weil geht Achav le Isabel, mittlerweile geht Achav und berichtet seiner Gemahlin Isabel et kol asher asa Eliyahu, alles was Eliyahu gemacht hat, et kol asher harag et kol hanaviim b'charev, dass er alle Propheten des Baals umgebracht hat, was ishlach Isabel malach el Eliyahu lemor. Isabel sendet einen Gesandten zu Eliyahu, um Folgendes zu sagen: Koya Asun, sie spricht sie ist eine Polytheistin. Koya Asun, sie spricht im Mehrzahl. So werden die Koya Asun Elohim, so werden die Götter tun, wie Choyosif und Solson weiterhin tun. Kichaet Machar, denn morgen in dieser Zeit, Asimet Nafshachak Nefeshachad Mem, ich werde dir genau das Gleiche geschehen lassen, als du für die Propheten gemacht hast. Also du wirst umgebracht. Vayar und er sah, Vayakom, und er stand auf, Vayelech el Nafsho, und er ging zu seiner Seele, das heißt, er versuchte sich zu retten. Der Eliyahu sieht, und dann wird er sehr, sehr enttäuscht natürlich, weil eigentlich musste das Volk jetzt die Sevel verstoßen und alle fromm werden. Ist aber nicht geschehen. Vayavo Be'er-Sheva, er kommt in Be'er-Sheva an, Asher Yehuda. Das heißt, er hat das ganze Königreich Yehuda durchquert, um zu flüchten vor Achav. Von Israel. Israel ist bei Haifa. Also von dort bis Be'er-Sheva ist ein schöner Weg, wo er flüchtet. Vayanach et Na'arosham, er lässt seinen Diener dort. Der bleibt in Be'er-Sheva. Und er geht alleine weiter. Wo Midbar, er geht in der Wüste, Derech Yom, er geht einen Tag reisen in die Wüste hinein, Vayavo, und er ging, Vayeshev, Tachat Rotem Echad, das setzt sich dorthin, Vayishalit Nafsholamut, er möchte sterben. Vayomer, und dann sagt er, Rav, Ata Hashem, Rav Ata Hashem, das ist schon viel, jetzt, ewiger. Kach Nafshi, nehme meine Seele. Kilo Tova noch immer, Avotai, ich bin nicht besser als meine Vorgänger, als meine Vorfahren, ich will sterben. Weishkava legte sich hin, weishan tachad rotem echad, er hat unter diesem rotem, was im Baum ist, weiß ich nicht. Ich bin nicht so gut mit Botanik und Wörterbuch. Er hat sich dort hingelegt, schlafen, vehine, und siehe, se malach no geabo, ein Engel berührt ihn, vayomerlo, und sagt ihm, kum, steh auf, echol, esse. Vayabeter, und schaut, vehine, merashuta, wo gadre zafim, vetzapachat maim. Es gibt was zu essen, es gibt was zu trinken, hinter seinem Kopf. Vayochal und aas, vayesht und trank, vayashov, und ging wieder, und kehrte zurück, vayishkav, und legte sich hin. Vayashov, alach Hashem Shenit, jetzt kommt der Engel Gottes wieder. Vayigabo hat ihn berührt, vayomer, und sagt ihm, kum echol, steh auf und esse. Kirav mimcha darech, denn lang, groß ist der Weg vor dir. Vayakom, und er stand auf, vayochal, und er aß, vayishtem, und er hat getrunken. Vayelech, und er ging bechoach achilai, mit der Kraft jener Mahlzeit, arbaim yom v'arbaim leila, 40 Tage und 40 Nächte. Adar Elokim Chorev, bis den Berg Gottes in Chorev. Oder die Chorev heißt, ja. Vayavosham Chorev ist ein Alternativname für Sinai. Vayavosham el Amara, und er kam dort in eine Höhle, Vayalen Shom, und er übernächtete dort, Vayne, und siehe, Devar Hashem Elav, das Wort Gottes kommt zu ihm, Vayomelo, und sagte zu ihm, Malechapo Eliyahu, was tust du hier, Eliyahu? Vayomer, er sprach, Kanoki Neti Lashem Eloke Zvakot, ich war sehr, very zealous, wie heißt das, sehr eifrig, ja, sehr eifrig, für den Ewigen, den Gott Allmächtige der Heerscharen, ja, Subritra, denn deinen Bund haben sie verlassen. Ja, Bene Israel haben es, ja. Etmis Bechotecha, deine Altäre, Harasua, haben sie zerstört. Vetne Viecha und deine Propheten, Haru Becharev, haben sie getötet, mit dem Schwert getötet. Das ist noch 3 Jahre zuvor, als die Isabel, alle Propheten, die sie nur finden konnte, hingerichtet hat. Ich bin alleine geblieben. Sie wollen auch meine Seele nehmen. Und suchen sie. Und er sagte zu ihm, also Gott sagt zu ihm, Zeh, geh hinaus, aus der Höhle. Du sollst auf dem Berg vor Gott stehen. Und es wird sein, Hashem over, Gott kommt vorbei. Ein großer Wind, Vechazak, und stark, Mefarek Harim, der Berge zerstört, zerteilt, ja. Und Meshaber Slaim, der Felsen zerschmettert, Lifnei Hashem vor Gott, Lova Ruach Hashem, nicht in diesem Wind, in diesem Sturmwind ist Gott. Vachara Ruach, und nach dem Sturmwind, Raash, ein Erdbeben, Lova Raash Hashem, nicht im Erdbeben ist der Ewige. Vachara Raash, und nach dem Erdbeben, Esch, ein Feuer! Lo va'esh Hashem, Gott ist nicht im Feuer. Va'achar ha'esh, und nach dem Feuer, kol demamadaka, Eine kleine weinende Stimme. Vayhi und es ward, Gishmo Eliyahu, als Eliyahu das hörte, Vayalet Panav Badarto, er hat sein Gesicht gerettet in seinem Mantel, als er sich verdeckt in seinem Mantel. Vayetzer, er ging hinaus, Vayamot Petach Amarer, er stand bei der Tür, bei der Öffnung, nicht Tür, der Höhle, Vehine und siehe Elav, Vehine Elav und siehe vor, zu ihm, Kol, eine Stimme, Vayomer und sagte, Malecha po Eliyahu, was suchst du hier, Eliyahu? Gott hat mich schon gefragt, fragt nochmals, ja. Bei Jomen er sagte, Kanoki neti lashem eloket zvakot, ki azub richtrabne Israel, bis vachatech harasu, vet neviech hargu bechare, vi vater ani levadi, vi vatschu et nafshi lekachta, Wort für Wort das Gleiche, was er früher gesagt hat. Bei Jomen Hashem elav und der Ewige sprach zu ihm, lech gehe shuv le darkecha, geh zurück auf deinen Weg mit Baro, mit Bara Damasek, Richtung der Wüste von Damaskus. Uvata, und du wirst ankommen, und Maschachta et Chazael el Melech al Aram. Du sollst den Chazael zum König von Aram salben. Also nicht Jude für ein nicht-jüdisches Reich. Vet Jehu ben Nimshi, und dann sollst du den Jehu ben, Sohn von Nimshi, Timshach le Melech al Israel, zum König auf Israel salben. Der wird der Nachfolger, der indirekte Nachfolger von Achav sein. Vet Elisha ben Shafat, und Elisha, der Sohn von Shafat, Me'avel Mechola, von Avel Mechola, Timshach le'Navi Tachtecha, sollst du an deine Städte salben, als Prophet. Vaya, und es wird sein, an Imlat Mechem Chazael, wer vom Schwert von Chazael sich, wie es entschnappen wird, er wird flüchten können, entkommen wird, Yamit Jehu wird Jehu umbringen, von Imlat Mechem Jehu, Yamit Eliyahu, und wer das Schwert von Jehu entkommen wird, den wird Elisha umbringen. Wie Shartibi Israel, Shivat Alafim, ich werde 7000 in Israel lassen. Kola Birkaim, alle Knien, Ashaloka, Ula Baal, die sich nicht vor dem Baal gebückt haben, Kola Pe und jeder Mund, Ashalona Shakoto, die ihn nicht geküsst hat. Vayelech Misham, und dann geht er fort und er erfüllt seine Aufgabe. Warum habe ich diese Geschichte gelesen? Es gibt natürlich verschiedene Parallele. Wer möchte einige Parallele identifizieren?
40 Tage, 40 Nächte.
Ja, Moshe war 40 Tage, 40 Nächte auf dem Berg. Zwar wenigstens zweimal, möglicherweise dreimal. Es kommt darauf an, wie man den Text liest. Es gibt 120 Tage von Ma'amad Har Sinai, von Shavuot bis Yom Kippur. Und die Frage ist nur, ob Moshe dreimal auf dem Berg war oder dreimal 40 Tage, von denen 40 Tage in seinem Zelt. Aber dreimal 40 Tage, wenn er 40 Tage auf dem Berg war, hat er nicht gegessen und nicht getrunken. Auch Eliyahu isst nicht und trinkt nicht. Allerdings steht nicht bei Moshe, dass er sich vorbereiten muss dafür, dass er eine große Mahlzeit haben muss. Bei Eliyahu schon, aber da Mahlzeiten in der Regel nicht so lange halten, haben wir das gleiche Wunder, ähnliche Wunder bei beiden. Mhm. Next. 40 Tage, 40 Nächte, was noch? Nicht essen, nicht trinken. Sinai
natürlich.
Ja, beide gehen hin. Beide haben eine Offenbarung. Beide haben mit einer Geschichte zu tun, wo das jüdische Volk Götzen diente. Goldenes Kalb, Baal. Was sind die Differenzen?
Ja, Moshe löst es anders.
Ja.
Und Eliyahu versucht davon zu laufen.
Oder nicht nur
sich zu verabschieden.
Ja, aber auch Moshe sagt am Anfang, es ist sehr, sehr anders. Moshe sagt, wenn du dem Volk nicht verzeihst, dann, ja, Gott sagt, okay, ich werde dieses Volk umbringen und du wirst alleine bleiben, von dir mache ich ein großes Volk. Sagt Moshe, nee, will ich nicht. Wenn du denen nicht verzeihst, Mecheni Nami Sifra, bitte merze mich aus deinem Buch. Es gibt eine schöne Erläuterung diesbezüglich. Man muss ein bisschen aufpassen, weil die Wochenabschnitte eigentlich nicht uralt sind. Also sie sind alt, aber nach unseren Standards, weil wir schon sehr lange auf Erden sind, sind sie nicht uralt. Und aber im Abschnitt der Zawe gibt es den Namen Moshe nicht. Und es gibt eine schöne Erklärung. In diesem Sinne wurde der Wunsch von Moshe erfüllt. Es lohnt sich mal, diese Erläuterung in einem separaten Shiur vertieft zu analysieren. Moshe sagt, ich will gar nicht, lass mich raus. Wenn du nicht bereit bist, sie zu verzeihen, ich brauche keinen Ruhm, ich brauche keinen Namen, ich brauche nicht ein großes Volk von mir, ich bin nicht dabei. Ja? Und Gott verzeiht dem Volk dann nicht 100%, sagt, ich werde nicht verlangen, dass alle gleich in einem Moment die ganze Schuld bezahlt wird. Ich gebe denen Zeit, aber es kann nicht sein, dass man so eine große Sünde begeht und dass man gar nicht dafür tut. Also es wird, ich ziehe es auf eine längere Zeit hinaus. Eliyahu umgekehrt. Eliyahu kommt mahnen. Er sagt, Gott fragt mir zweimal, was tust du hier? Sagt er, ich war so eifrig für Gott. Denn Bnei Israel, Azvu Britra, sie haben deinen Bund verlassen. Moshe Rabbeinu sagt nicht, die Bnei Israel haben den Bund Gottes verlassen. Umgekehrt. Er sucht Argumente, weshalb sie gerettet werden sollen. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelernt habe. Das geht irgendwie weit, irgendwann in den letzten 10 Jahren. Warum in den letzten 10 Jahren? Weil ich weiß, dass ich vor 10 Jahren mich sehr viel mit der Nacht beschäftigt habe. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das ungefähr vor 8 oder 9 Jahren gelernt habe. Es gibt ein bekannter Midrash. Wenn wir eine Brit Milah machen, dann sprechen wir von Eliyahu. Eliyahu Malach HaBrit. Eliyahu, der Engel des Bundes. Der Midrash sagt, Eliyahu hat eine große Klage gegen Am Israel, und Gott ist der, der eigentlich Eliyahu diesbezüglich zurechtweist. Das sieht man hier im Text auch. Der Midrash macht es natürlich viel lebhafter, aber es ist hier, Gott fragt mich zweimal, warum bist du hier? So, warum bist du hier? Gott, du hast mir gebeten, ich soll hier kommen. Nee, das ist hier nicht die Frage. Die Frage ist, in welchem Geisteszustand bist du? Wo siehst du deine Aufgabe? Was ist eigentlich dein großer? Ich bin der Einzige, der geblieben ist. Du bist der Einzige, der geblieben ist? Ich bin der Einzige, der geblieben ist. Und wer die früheren Kapitel gelesen hat, weiß, dass er eben nicht der Einzige war. Denn Ovadia war ein Diener von Achav, der allerdings ein frommer Jude war. Und der hat trotz Lebensgefahr 100 Propheten in 2 Höhlen versteckt und ernährt. Das heißt, wir haben wenigstens 101 andere Leute. Gott sagt, 7000 werden am Leben bleiben, die sich nicht gebückt haben vor dem Baal und ihn nicht geküsst haben. Das heißt, wir haben noch weitere 7000. Wir wissen nicht, ob die 7000 nur Männer sind oder Männer mit Frauen. Wir können noch viel nachrechnen, wer als hier nicht mitgemacht hat. Und Eliyahu aber sagt, nee, ich bin der Einzige. Man kriegt das Gefühl, dass Eliyahu eigentlich glaubte, mit dieser einen Aktion auf dem Karmelgebirge werden die Menschen derart beeindruckt, dass sie unmittelbar Baal Teshuva werden. Nach einer Erklärung, die ich mal gelernt habe, ist möglicherweise das der Punkt der Haftarah, die wir zu Yom Kippur lesen. Yom Kippur, Mincha, gibt es die längste Haftarah des ganzen Jahres, nämlich ein ganzes Buch. Allerdings nicht ein sehr langes Buch, aber ein ganzes Buch. Das Buch Micha. Ja, was ist Micha? Jona, Entschuldigung, Gott. Warum habe ich mich im Kopf? Das Buch Jona. Jona geht nach Ninive, er wird nach Ninive geschickt, er will eigentlich nicht, er geht hin, um Ninive vorzuwarnen, dass wenn sie nicht umkehren, dass alles zerstört wird. Am Ende geht er dorthin, er warnt sie vor und alle kehren um. Und dann will er sterben, also ähnlich wie Eliyahu, also ich glaube, das ist umsonst hingegangen, er wusste ja, dass am Ende alles gut sein wird. Ja? Hier, aus einem anderen Grund, ja, das für Jona glaubt, es ist überflüssig. Und Eliyahu glaubt, es ist ihm nicht gelungen. Jona fürchtet sich vor dem Erfolg und Eliyahu vor dem Misserfolg. Aber eine Möglichkeit, es wirkt sehr, sehr surreal. nicht nur die Menschen, auch die Tiere fasten und kehren um. Also das Ganze ist ein bisschen surreal. Nach einer möglichen Erklärung ist das, ist es mit Absicht eigentlich eine Prophezeiung von Jona, eben Menschen dazu zu bringen, zu verstehen, Umkehr ist eben nicht so, wie es ist. Es wirkt ja nicht glaubwürdig genug, weil eben Umkehr mit Ausnahme von Ninveh nicht so geschieht. Umkehr ist harte Arbeit. Das passt sehr gut zu Yom Kippur Mincha, denn wir kommen bald am Ende von Yom Kippur. Glaub nicht, dass mit Yom Kippur alles schon geregelt ist. Du willst den Geist von Yom Kippur mitnehmen, sollst du. Aber dafür musst du bereit sein, um harte Arbeit zu leisten. Denn diese Arbeit ist eine Lebensaufgabe. Eigentlich haben wir hier ein Spiegelbild. Eliyahu scheint überzeugt zu sein, dass mit diesem einen Erfolg alles Leihwand wird. Ja? Und es ist es nicht, denn die Isabel ist nicht bereit, sich da was vorschreiben zu lassen. Sie ist es gar nicht gewohnt. Und Isabel will ihn deshalb umbringen. Die Isabel ist nicht eine Theologin. Sie hat nicht jetzt kapiert, dass damit bewiesen wurde, dass die Propheten des Baals machtlos waren und der ganze Baal Götzendienst und Blödsinn ist und so weiter. Sie hat es nicht kapiert. Sie sagt, sie spricht doch immer im Namen der Göttern. Ja? So sollen die Götter tun. Sie hat es nicht kapiert. Eliyahu kapiert nicht, dass diese eine Aktion nicht reicht. Es muss eine Folge geben. Der Erfolg von seinem Vorgänger Jahrhunderte zuvor, nämlich Schmuel, bestand darin, dass Schmuel regelmäßig Runden durch ganz Israel machte. Es ist harte Arbeit. Und Eliyahu ist eigentlich der Prophet, der in eine Zeit kommt, wo wir einen Tiefpunkt erreichen. Und deshalb ist es wichtig, diese große Wunder zu haben. Kein anderer Prophet, mit Ausnahme von Eliyahu und Elisha, machen solche Wunder. Keiner. Also den größten Propheten haben wir Moshe, Aaron und Shmuel. Es gibt ein Tehilim. Moshe, Aaron, Bechwanav und Shmuel, Bechoreshmo. Wir sehen, wie der Shmuel sehr hoch gepriesen wird. Die machen nicht solche Wunder wie. Also Moshe schon, aber Shmuel nicht. Und Eliyahu wieder. Es ist sui generis. Es ist eine Ausnahme. Und Eliyahu scheint es nicht zu akzeptieren, sondern sagt, okay, du hast abgedankt. Du musst einfach einen Nachfolger haben. Und der Elisha wird in bestimmten Hinsichten gleich und in anderen Hinsichten anders sein als Eliyahu. Und du musst sorgen, dass alles aufgestellt ist für die Nachfolger. Tatsächlich hat es das Volk, hat eine große Schuld. Nicht so schlimm, wie du sagst, aber das große Volk. Aber im Midrash wird Eliyahu damit bestraft. So eine Strafe in Anführungszeichen. Wenn Eliyahu am Ende der Geschichte steigt lebendig in den Himmel hinauf, er wird aber bestraft, dass er bei jeder Beschneidung dabei sein muss, um zu bezeugen, dass trotzdem, dass er gesagt hat, die alle haben deinen Bund nicht gehalten, dass wir weiterhin den Bund halten. Ja, mit all unseren Fehlern, mit alle Warzen, mit alle Fehler, mit alle Sünden, es ist nicht die grundsätzliche Auflösung des Bundes mit Gott. Also wir haben Ähnlichkeiten zwischen Moshe und Eliyahu und erhebliche Differenzen, die dann, wie gesagt, im Midrash wieder gut gemacht werden. Eliyahu übrigens, es gibt ein Midrash, der sagt, Pinchas ze Eliyahu. Dass Eliyahu die gleiche Persönlichkeit, die gleiche Person ist als Pinchas, der Enkel Aarons, der den Zimri ben Salu, den Fürst von Shimon, mit der Kosbi bat Zur, auch von Zor. Die Isabel ist von Zor aus Tyr und die Kosbi ist auch aus Tyr, auch eine Prinzessin. Und er bringt sie um, als sie öffentlich miteinander Verkehr haben, um zu zeigen, ja, wo ihre Wertvorstellungen sind. Und das war nicht nur eine Frage von Sex, auch von Götzendienst, also alles drauf und dran. Pinchas, der Eifrige, der für Gott eifert, der bereit ist auch, in Talmud heißt es, hätte Pinchas gefragt, darf er, den Simri umbringen? Das ist die Antwort, nein, er darf nicht. Ja? Das ist eine Ausnahme. Es ist nicht eine Sache, die von der Halacha her gestattet ist, aber er kommt im richtigen Moment, ergreift er die Initiative und macht etwas Schreckliches, aber das in diesem Fall die passende Sache war. Es gibt keine Regel, die das erlaubt. Das ist einfach eine Ausnahme. Deshalb muss Gott auch sagen, nachher, ich mache einen besonderen Bund mit ihm, des Friedens, weil unter normalen Umständen wäre er einfach ein Mörder gewesen. Ja? Ja. Und der eifrige Pinchas und der eifrige Eliyahu sind die gleiche Person. Wie das funktionieren muss, dass sie die gleiche Person sind, ist eine Geschichte für die Analyse jener Aussage unserer Weisen. Das ist nicht das Thema heute. Aber das Thema heute ist schon, dass wir eben zwischen Moschee und Eliyahu Parallele haben, die aber dann irgendwann aufhören.
Was prädestiniert Eliyahu dann dazu, den Moschee anzukündigen?
Wenn er ehrlich? Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, warum. Ich kann spekulieren. Ich habe mich nie diese Frage gestellt. Das ist eine gute Frage. Ich habe sie einfach nie gestellt. Und sicher keine Quellen dazu nachgelesen, die ich jetzt in Erinnerung habe. Und I take a pass. Ich werde jetzt nicht einfach aus dem hohen Bauch sprechen. Nee, das lasse ich mal beiseite. Aber ich glaube, diese schockierende Differenz. Moschee ist der immer versucht. Ja, es gibt auch ein was ich jetzt sagen wollte, werde ich besser untermauern. Es gibt ein Piyut, also ein liturgisches Gedicht, das zu Shavuot gesprochen werden soll, in dem die Frage gestellt wird, warum verschiedene historische Persönlichkeiten vor Moschee nicht die waren, die die Torah vom Berg Sinai für Israel oder für die Welt gebracht haben. Adam, was ist los mit Adam? Warum nicht Adam? Noach. Und Abraham, Yitzhak, Jakob, die Frage wird gestellt, ich glaube, es gibt 7 verschiedene Persönlichkeiten, Moschee ist der 7. Bringt uns zurück zu 7. Zu 7. Zu 7. Ja. Und bei Noach fällt auf, dass Noach eben nicht für die Welt gebeten hat. Als Noach vom Sintflut hörte, dass da kommt, er muss eine Arche bauen, hat er das genau das gemacht, was Gott von ihm wollte, oder ihm gesagt, beauftragt hat. Es gibt einen Rashi, der sagt, Noach hat ein Jahrhundert lang daran gearbeitet. Er nimmt sich die Zeit, damit die Menschen fragen, was ist. Das heißt, er versucht schon, was zu unternehmen, um die Menschen zur Umkehr zu bringen. Aber den Schritt, ein Anwalt für die Sündner zu werden, hat er nicht unternommen. Anders als Abraham, zur Zeit von Sodom und Amorah. Als Gott dem Abraham sagt, er wird Sodom und Gomorra zerstören, dann betet Abraham dafür, er argumentiert, er sucht etwas. Mhm. Wer hat Recht in jener Geschichte? Gott oder Abraham? Na Gott. Ja, aber es war wichtig, dass Abraham versucht. Und wenn wir jetzt wissen, dass wenn Gott Recht hat, hat er Recht, also Gott hat Recht, prinzipiell, ja. Gott hat recht, es geht nicht anders. Was heißt das denn? Wie gelingt es dann Moshe, um vor Gott zu sagen, Mecheni nami sifrecham, merze mich von deinem Buch aus, du sollst denen verzeihen. Wie funktioniert das Ganze? Das wäre ein anderes Schür, das machen wir nicht heute, aber ich gebe folgenden Vorschlag. Mehrmals kommt es vor, dass Gott vor Moshe sagt, jetzt ist Schluss, das Volk wird büßen. Und Moshe bittet. Und eigentlich aber, Gott gibt ihm immer Moshe so einen Hinweis. Und zu dem, wirst du jetzt deine Aufgabe wahrnehmen oder nicht? Und Moshe nimmt die Aufgabe wahr. Und Eliyahu nimmt sie in dieser Hinsicht nicht wahr. Ja. Ja? Eigentlich hätte Eliyahu sagen müssen, okay, die Isabel ist durch und durch schlecht, jetzt müssen wir die Frage stellen, wie nehmen wir den Erfolg auf dem Karmelgebirge und machen daraus etwas? An diesem Moment hätte er sich verstecken können, statt nach Beersheba zu flüchten, und vor Gott beten, ist ja immerhin ein Prophet, ein riesiger Prophet, und man fragt, was mache ich jetzt? Ja? Es scheint, dass Eliyahu völlig zerstört ist, dass es nicht gelungen ist auf einmal. Und ich sage das mit sehr, also man muss zittern, wenn man das sagt, weil Eliyahu ist nicht unser Freund nebenan, der so mit allen menschlichen Schwächen von Menschen, die Stimme Gottes nie gehört haben, funktioniert. Eliyahu ist Eliyahu. Aber auf seiner Ebene ist es irgendwie, vielleicht weil er auf seiner Ebene ist, erwartet er mit so einer Größe, jetzt müsste es doch richtig gelungen. Und es ist seine Erwartung, vielleicht ist das auch seine riesige Geistigkeit. Eliyahu, der die Stimme Gottes hört, der in den Himmel hinaufsteigt, ist eine Person, die irgendwie nicht akzeptieren kann, dass man blind ist vor der Hand Gottes. Es gibt Menschen, die eben so gottbewusst sind, die dann fragen, wie siehst du nicht? Ja? Und das entspricht eigentlich der großen Heiligkeit Eliyahus. Und wenn er dann aber sieht, dass das nicht funktioniert, dann ist für ihn das ein Beweis, vielleicht, dass die alle tatsächlich durchgedreht sind. Ja? Ich bin der Einzige, der geblieben ist. Alle anderen, es kann nicht anders sein. Ja? In Wahrheit ist es anders, aber es ist von der großen Heiligkeit von Eliyahu, dass er so handelt. Moshe ist nicht weniger heilig. Lo kam bei Israel, ko Moshe od. Es gibt keinen anderen, der wie Moshe war. Moshe ist einzigartig, aber Moshe, da kommen wir zur Persönlichkeit von Moshe. Das haben wir auch in der Vergangenheit im Shur gemacht. Was ist entscheidend bei Moshe, dass Moshe zu Moshe wird? Und die Antwort ist nicht seine große Heiligkeit. Er hat eine riesige Heiligkeit, aber was Moshe zu Moshe macht, ist seine große Menschlichkeit. Es ist am Anfang der Geschichte, wenn wir Moshe entdecken, ist er nicht so geistig. Also vielleicht ist er. Es ist einfach nicht ein Teil der Vignette. Ja? Also Moshe ist der, der Ungerechtigkeit nicht akzeptiert. Es gibt ein Midrash, der das dann ergänzt mit einer Geschichte mit einem Schaf, das verloren gegangen ist. Und auch das Schaf will Moshe retten. Er sucht das auch, er erbarmt sich auch des Schafes, wenn er sieht, dass es irgendwo gerannt ist, um zu trinken. Und sagt er, ach, du bist jetzt sicher müde, du hast Durst, hättest du mal sagen müssen. Und er trägt das Tier auf seine Schulter, statt es einfach vor ihm laufen zu lassen. Und damit zeigt Moshe wiederum seine riesige Menschlichkeit, die nicht nur für Juden, sondern für alle Menschen gilt und nicht nur für Menschen, sondern eigentlich für alle Geschöpfe. Das heißt, Moshe ist auch in dieser Hinsicht eine gewaltige Ausnahme, er bringt alle Qualitäten zusammen. Ja. Das ist noch etwas in den Gedanken zu halten, wenn wir dann irgendwann von den Fehlern von Moshe sprechen, dass uns bewusst ist, was für eine gewaltige Persönlichkeit Moshe Rabbeinu ist. So, das war eigentlich, was ich für heute vorbereitet hatte.
Danke. Ja.